ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Alice Schwarzer vs. Verona.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Tonya vs. Nancy. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Kannst du mir nochmal die Sahne reichen?
Mhm.
Warte. Willst du auch noch?
Mhm.
Hier.
Erdbeer-ASMR. Ja, Miguel, das ist ja wirklich so lieb. Miguel,
ich habe es versprochen.
Jetzt versprochen und es eingelöst. Wir sind wieder fitter. Letzte Woche waren wir wirklich krächzig unterwegs und hat Miguel mir letzte Woche, wenn wir wieder gesund sind, Erdbeeren mit Sahne versprochen, wie in der Benjamin Blümchen-Folge.
Ja, Otto ist krank. Da essen die am Ende Erdbeeren mit Sahne und Zucker. Und das ist jetzt hier auch. Aber es ist auch ein bisschen viel. Also Zucker und Sahne.
Das ist geil.
Ja.
Wir werden das jetzt hier nicht durchziehen wegen Misophonie und so. Wir werden hier nicht jetzt stundenlang ins Mikro schmatzen, aber.
Scheiße. Milch Sahne am Mund. Naja, ich lege das mal zur Seite. Und heiße unsere ZuhörerInnen herzlich willkommen hier in der ARD-Audiothek, in der Caro und ich heute wieder unsere Tabs schließen wollen, wie jede Woche.
Und der Lenz ist da. Wir essen hier Äpfel mit Sahne und es scheint die Sonne und es ist ganz herrlich und wir kommen wieder aus unseren Höhlen gekrochen, aus unserem Bett und die Sonne kommt hervor.
Das war so schön, die Leute auf der Straße, sie haben getanzt und gesungen, eine große Choreo gemacht, Flashmob, so fühlte es sich an. Es sind die ersten bisschen sonnigen Tage gerade.
Das ist für mich jetzt schon
das März
Comeback des
Jahres. Heute.
Too Many Tabs ist wieder gesund, ist das Comeback des Jahres.
Ja, wirklich.
Hast du gesehen, Ariel hat sich jetzt geäußert zum Thema flache Erde.
Hab ich gesehen, haben mir auch einige geschickt.
Erde flach, runde Erde, peinlich.
Ja, also sie hat sich jetzt dazu geäußert, was sie jetzt genau damit gemeint hat, was ihre Intention war dahinter, zu behaupten, die Erde sei eine Scheibe.
Das lag ja jetzt so ein bisschen in der Luft mit dem Ende des Dschungelcamps. Was hat sie sich dabei gedacht? Wie äußert sie sich dazu? Beziehungsweise wie will sie aus dieser Nummer wieder rauskommen? Und da hat sie jetzt im Schweizer Fernsehen Folgendes gesagt.
Das ist jetzt wirklich Taktik.
Also, die Erde ist rund.
Natürlich ist die Erde rund. Und da habe ich eigentlich mal gezeigt, wie Gesellschaft eigentlich läuft. Wenn man so eine Blödsinn erzählt, reden mehr Leute darüber als echte Probleme im Leben. Es gibt so viele andere Probleme auf dieser Welt. Aber man redet darüber, dass die Erde flach ist.
Ja, um das mal runterzubrechen, damit wollte sie einmal zeigen, wie die Gesellschaft funktioniert.
Ja.
Also das war ganz bewusst Taktik, dass sie das da einmal so droppt. Und damit wollte sie dann zeigen, dass dann alle darüber berichten.
Sie hat der Gesellschaft den Spiegel vorgehalten.
Während es ja durchaus schlimmere Probleme gibt. Also
zum Beispiel Welthunger.
Sie hat quasi aufgezeigt, es ist ja unglaublich, wenn Leute darüber berichten, dass ich im deutschen Fernsehen sage, die Erde ist flach, wenn gleichzeitig auf der Welt Menschen hungern.
Ja.
Das war der Ansatz, so habe ich es verstanden.
Das ist eine interessante Strategie,
ja,
auf jeden Fall.
Und gleichzeitig passiert jetzt in den Kommentaren genau das, was vorherzusehen war. Die einen sagen, ja, haben wir doch gleich gesagt, das kann die doch nicht ernst gemeint haben. Natürlich hat die euch verarscht, natürlich war das Taktik. Und die andere Hälfte sagt, ja, ja, jetzt tut sie so, als ob sie da nicht dran glaubt. Aber du siehst genau,
sie glaubt
das
dran.
Eigentlich.
Ja,
sie glaubt da echt wirklich dran. Das legen jetzt wieder alle so aus, wie es denen nämlich in den Kram passt. Die Flat Earthler sagen, ja, das meint die eigentlich so. Und die andere Hälfte ist sich da nicht sicher. Also, wie man es auch nimmt, es ist nicht geil, sowas zu sagen einfach.
Aber sie hat auf jeden Fall es geschafft, ja, die Menschen aufzurütteln und auf die wahren Probleme zu lenken. Ja, denn wir haben heute Tabs, die sich gewaschen haben wie die Füße von Benny Blanco. Nämlich gar nicht.
Ganz kurz noch zu den ungewaschenen Füßen.
Okay, müssen wir das kurz ansprechen?
Also, es ist natürlich nicht schön und es ist mehr als ungünstig, in diesem Podcast dann die ganze Zeit die schmutzigen Füße ins Bild zu halten. Aber man kann auch übertreiben in den Kommentaren.
Ja, aber man kann sich auch die Füße waschen, wenn man einen Podcast
also man
auf
muss
einen
Videopodcast. Nicht schreiben, Selena, dump him.
Wegen schmutzigen Füße.
Er ist trash wegen der schmutzigen Füße. Wir haben es immer gewusst. Ja, leave him alone. Ach, dreckige Füße.
Okay, aber jetzt rein in die Tabs.
Ja, die Olympischen Spiele sind längst vorbei, aber mein Insta-, TikTok- und YouTube-Feed besteht weiterhin hauptsächlich aus Eiskunstlauf. Es hört nicht auf. Mein Algorithmus hat einfach gecheckt, dass ich das liebe. Ich war bei den letzten Olympischen Spielen schon so richtig hooked und das hat der Algorithmus sich einfach gemerkt und bei diesen Olympics, zack, knallhart Eiskunstlauf serviert. Und zwar wochenlang.
Ja, es gab noch einen Kung-Fu-Panda hier Kür.
Auch das, ja.
Habe ich nämlich dann nach der Minion-Kür noch gesehen.
Ja, genau. Und in diesem Jahr stand ja neben der spanischen Minion-Kür, über die wir hier schon gesprochen haben, das US-Damen-Eiskunstlauf-Team sehr im Mittelpunkt. Die drei haben sich ja die Blade Angels genannt. Und die waren echt überall vorab schon gehypt durch dieses Intro, was Taylor Swift eingesprochen hat.
Ladies and Gentlemen, I'd like to introduce you to Amber, Alyssa, and Isabeau, three American showgirls on ice. They're teammates and friends. They call themselves the Blade Angels. And tomorrow night, they're taking center stage when the show starts in Milan.
Episches Intro. Alyssa hat ja eigentlich mit 16 aufgehört mit Eiskunstlauf und ist jetzt mit 20 zurückgekehrt und strahlt eben diese krasse Energie aus und hat diese wunderschöne Goldkür absolviert. Und sie wird total gefeiert dafür, dass sie so ihr eigenes Ding macht und mit gestreiften Haaren und Piercings in dieser super perfekten, streng reglementierten Hochglanz-Eiskunstlaufwelt unterwegs.
Aber sie war jetzt nicht in einem Cartoon-Character da auch.
Nee.
Das ist jetzt keine neue Regel. Nee, ich habe nämlich nicht so viel gesehen.
She was just herself. Und das war eben die Magie. Dafür wurde sie eben gefeiert. Sie sprengt da so ein bisschen diese Welt auf und war einfach die Heldin dieser Olympischen Spiele in ihrem goldenen Kleid mit der Goldkür. Und wir haben es eben gehört über die drei US-Girls, Amber, Alyssa und Isabeau, their teammates and friends. Also es wird sehr betont, wie gut die drei sich verstehen. Sie sind ein Team und sie sind eben auch Freundinnen und tragen diese Freundschaft auch sehr nach außen. Und dieser ganze Vibe, wir sind alle individuell unsere eigenen Superstars und gute Freundinnen und so weiter, dieses ganze Storytelling drumherum, was dieses Jahr gemacht wurde, steht eben in einem krassen Gegensatz zu einer anderen Ära im US-Eiskunstlauf, zu einer Rivalität auf dem Eis, die total eskaliert ist. Diese Clips wurden mir nämlich auch jetzt immer wieder hochgespült in meinen Feed. Es geht natürlich um die Geschichte von Nancy Kerrigan und Tonya Harding. Der größte Skandal in der Geschichte des Eiskunstlaufens wird er genannt. Einer der berühmtesten Sportskandale überhaupt und wahrscheinlich sehr vielen auch bekannt. Aber was da so im Detail los war, was, wie, wer, wann, wenn, da habe ich mich neulich nochmal eingegraben und dachte, das bringe ich hier nochmal mit.
Das finde ich sehr interessant. Ich habe zwar mal den Film gesehen, ist aber schon ein paar Jahre her.
Meinst du diesen Spielfilm?
Ja, genau. Ja. Mit Margot Robbie war das.
Genau,
ne?
Genau. Dazu kommen wir später auch noch. Genau. Also, wir sind in den 90er Jahren in einer Ära, in der die USA auch einen weiblichen Eiskunstlauf-Superstar hatte, nämlich Tonya Harding. Sie war wirklich so eine Eiskunstlauf-Legende. Als erste US-Amerikanerin überhaupt gelingt ihr der dreifache Achsel. Das ist einer der schwersten Sprünge im Eiskunstlauf. Überhaupt.
Der dreifache Achsel.
Der dreifache Achsel. Der wird irgendwie auf vorwärts links, glaube ich, losgesprungen, dann dreifach in der Luft gedreht und dann rückwärts auf rechts gelandet. Also extrem.
Was ganz Elegantes.
Extrem.
Warum nennt man
schwer.
Das Achsel?
Es wird wahrscheinlich auch irgendwie benannt worden sein. Und sie war eben extrem erfolgreich. Sie war auf nationaler Ebene sehr erfolgreich und quasi USA-Meisterin. Sie hat bei der Weltmeisterschaft Silber gewonnen. Also einfach eine sehr erfolgreiche US-Eiskunstläuferin. Und die will sich jetzt 1994 für die Olympischen Spiele in Lillehammer in Norwegen qualifizieren. Und mittlerweile hat Tonya Harding aber auch ernstzunehmende Konkurrenz bekommen, und zwar aus den eigenen Reihen. Nicht nur Tonya Harding will sich für die Olympia qualifizieren, sondern natürlich auch noch andere US-Athletinnen, allen voran ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan. Und die beiden wurden jetzt aufgebaut in den Medien als Antagonistinnen. Und das Interessante ist eigentlich, dass die eigentlich dieses Konkurrentinnen-Ding gar nicht so sehr gefahren sind aus sich heraus. Die waren einfach beide sehr gute und sehr ehrgeizige Sportlerinnen, die, wie man in späteren Interviews auch immer gerade von Tonya Harding hört, eigentlich befreundet waren. Man weiß es nicht genau, aber von den Medien wurden die eben auf niederträchtigste Art und Weise als Konkurrentinnen hochgejazzt. Nancy Kerrigan ist die Gute. Sie hat vom Laufstil her was von einer Ballerina. Sie ist sehr schmal, sie ist filigran, sie ist elegant in ihren Bewegungen. Sie kommt aus gutem Hause, sie hat lange dunkle Haare. Sie wird mit Schneewittchen verglichen. Sie ist einfach die Märchenfee Nancy on Ice. Tonya Harding dagegen ist einfach extrem geskillt, aber vom Typ her immer eher eine Athletin. Also sehr stark, sehr muskulös, sehr accomplished, wie gesagt, mit ihrer Pioniersarbeit in den USA, was die Sprünge angeht. Aber sie wirkt eben nicht so weich in ihrer Ausstrahlung nach außen. Und da kommen dann eben so Zuschreibungen wie Maschine ins Spiel.
Also es sind zwei unterschiedliche Typen, die jetzt natürlich dafür prädestiniert sind, von Medien dazu aufgebauscht zu werden, irgendwie miteinander in einem Storytelling zu funktionieren. Was sie selber gar nicht, also quasi begehen, sondern von außen ihnen auferlegt.
Und vor allem so unterschiedliche Typen, sage ich in Anführungsstrichen, wie man im Eiskunstlauf-Profisport eben sein kann. Also das sind einfach beide Top-Athletinnen. Du kannst dir vorstellen, und du siehst es auch auf Fotos, also ohne da jetzt irgendeine Wertung einfließen zu lassen, die haben einfach unfassbar durchtrainierte athletische Körper, beide. Mhm. Und wer da jetzt anfängt, die Oberschenkel von den beiden gegeneinander zu vergleichen, der gehört wirklich in die Hölle. Also Tonya Harding hat da vielen einfach nicht ins Bild gepasst und hat auch eben dadurch Bodyshaming erfahren. Und sie hat auch noch aus einem anderen Grund bei vielen nicht in dieses Bild der märchenhaften Eiskunstprinzessin gepasst, weil sie eben aus einer sehr unterprivilegierten Familie kam. Da fällt oft der Begriff White Trash, wenn über Tonya Harding gesprochen wird. Sie hat so eine frizzige, schlecht blondierte 80er-Jahre-Frisur. Sie trägt scheußliche, grelle, trashige Kostüme, die sie selber nähen musste, weil sie eben so prekär aufgewachsen ist.
Grelle Kostüme ist kein Verbrechen, liebe Leute.
Kein Verbrechen, aber also ja. Schön waren die jetzt nicht unbedingt. Camp ja, vielleicht.
Ja. Camp, ich habe auch schon sagen. Mit einer kotzgrünen Glitzerjacke bei einem Podcast live gesessen.
Im besten Falle wird ihr Camp nachgesagt, im schlimmsten Falle eben White Trash, was natürlich auch problematisch ist. Sie kommt aus einem sehr schwierigen Elternhaus mit einer schwierigen Mutter. Erinnerst du dich vielleicht auch noch dran? Die wurde auch in diesem Spielfilm sehr präsent gezeigt.
Ja, die hat immer geraucht und war sehr, sehr streng und hat die, glaube ich, sogar auch geschlagen. Und
genau, also eigentlich müssten wir ab jetzt für diese Folge eine Triggerwarnung zum Thema häusliche Gewalt aussprechen. Also sie hat durch diese sehr harte und erbarmungslose Mutter, so schildert sie selbst, psychische und physische Gewalt erfahren. Also sie kommt aus keiner heilen, für den amerikanischen Glamour, US-Sport gut vermarktbaren, heilen Familie, sondern sie kommt aus der Unterschicht und sie sieht einfach anders aus und sie verhält sich einfach anders, als sich da viele Leute wünschen. Selbst heute ist es ja noch so. Also selbst Alyssa Liu musste sich Kommentare über ihren Körper anhören bei Olympia dieses Jahr, weil sie nicht ganz so dünn ist, wie viele es vielleicht gewohnt sind aus diesem Sport. Also sie läuft hier mit bei Olympia als ausgewachsene Frau. Habe ich gelesen, solche Kommentare, also wirklich einfach eklig, aber hier sind wir noch in den 90ern, also es ist um ein Vielfaches schlimmer gewesen.
Ja,
und
noch ein anderes Vokabular auch.
Also die beiden wurden aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit, es war natürlich gefundenes Fressen in dieser schon sehr Welt, die mit Drill und Konkurrenz und dem Leben von jungen Mädchen irgendwie zusammenhängt. Diese ganze Welt, das hat natürlich super da reingepasst, diese Antagonistinnen-Erzählung zu kreieren. Und Tonya Harding selbst hat eben diese Rivalität oft beschrieben als Prinzessin gegen Außenseiterin. Sie hat sich immer ungerecht behandelt gefühlt. Sie war wie America's Sweetheart und sie selber eben ein Haufen Scheiße, so ungefähr. Mhm. Da ist sie durchgegangen. Und die beiden sind aber von ihren Skills her inzwischen immer mehr auf Augenhöhe. Also auch Nancy Kerrigan hat zum Beispiel eine Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften im Gepäck und Bronze bei den vorherigen Olympischen Spielen. Und sie ist inzwischen die größere Favoritin der beiden und die Hoffnung des Landes bei den Olympischen Spielen. Und für Tonya Harding wird langsam die Luft dünn. Und dann kommt es eben zu dem Tag. Wir sind in einer Eislauf-Trainingshalle in Detroit. Es ist der 6. Januar 1994. Nancy Kerrigan dreht ihre eleganten Runden auf dem Eis. Jeder Sprung und jede Pirouette ist federleicht. Alles sitzt. Sie ist die Favoritin auf den Olympiasieg. Sie ist Miss Perfect. Sie hat ein weißes Rüschenkleidchen an, ein weißes Haarband, um ihre langen dunklen Haare. Sie ist konzentriert und hat ihr Ziel vor Augen. Sie will Gold holen bei den Olympischen Spielen in Norwegen. Sie geht vom Eis, das gibt es auch alles im Videomaterial von tatsächlich, wie sie abgeht, sich ihre Schoner über die Schlittschuhe zieht und durch einen Vorhang quasi in die Katakomben dieser Halle geht. Sie betritt einen Gang Richtung Kabine. Und ein paar Sekunden später ist plötzlich alles anders Und diese Bilder gehen um die Welt. Also um die ganze Welt gehen die Schreie, why, why, why.
Das ist jetzt schon so hard to watch, also die liegt da wirklich auf dem Boden und weint ganz bitterlich und ist da aber zurechtgemacht in ihrem Trainingsoutfit.
Genau.
Also weint total.
In ihrem weißen Kleidchen kauert sie da auf dem Teppich. Um sie rum sind eben TrainerInnen, SanitäterInnen, die sich um sie kümmern und sie schreit immer wieder why und weint und presst gerade noch hervor, jemand hätte sie mit einem schwarzen, harten Stock auf ihr rechtes Knie geschlagen.
Das ist so eine Horrorvorstellung.
Es ist eine absolute Horrorvorstellung. Und es ist ausgerechnet das Knie, auf dem sie ihre Sprünge natürlich landet. Heißt, kaputtes Knie, sie kann die Olympia-Quali vergessen. Und ihr Traum ist von einer Sekunde auf die andere geplatzt. Tonya Harding hingegen, ihre Konkurrentin, gewinnt nur ein paar Tage später die Meisterschaft und kann sich für Olympia qualifizieren und sie ist wieder Nummer 1 im Team. Und für die Medien ist natürlich sowieso schon klar, was hier gelaufen ist. Tonya Harding ist ja eh schon die böse Eishexe, sie wird einfach Eishexe genannt, schon vor diesem Incident und jetzt erst recht. Aber der Fall ist recht kompliziert und es ist nicht ganz eindeutig, wer dahinter steckt und das FBI fängt an zu ermitteln in diesem Fall. Alle Spuren führen schnell zu einem Mann namens Shane Stand. Und der gesteht auch recht schnell, dass er den Angriff mit dem Schlagstock auf Nancy Kerrigan verübt hat. Aber es kommt raus, dieser Stand ist selber nur ein Auftragsschläger. Er wurde engagiert und die Spuren führen noch weiter. Es kommt raus, dass dieser Typ wiederum $6,500 von seinem Onkel bekommen hat, namens Derek Smith, der den Fluchtwagen gefahren hat. Und die Anweisung war, er soll eine Eiskunstläuferin außer Gefecht setzen. Und die Spuren führen noch weiter. Es kommt raus, dieser Plan, dieser Anschlag auf Nancy Kerrigan, stammt von diesem Smith, von einem Mann namens Sean Eckhart und von einem Mann namens Jeff Gillooly. Und jetzt kommt's. Der Ehemann von Tonya Harding.
Das ist so grauselig. Es ist so eine Horrorvorstellung. Und wie pervers ist das, dass quasi so eine große sportliche Konkurrenz erzeugt wird, dass so etwas passieren muss.
Ja.
Ja.
Also ich will natürlich nicht da das alles auf die Konkurrenz von außen schieben. Das ist natürlich einfach eine Straftat, zu der irgendjemand sich dort entschieden hat. Medien hin oder her. Zu diesem Zeitpunkt waren übrigens Tonya Harding und ihr Ehemann Jeff Gillooly getrennt, aber offiziell noch verheiratet. Und das Ganze ist wirklich total verworren. Also der Ex-Mann von Tonya Harding hat einen Mann bezahlt, der Nancy Kerrigan außer Gefecht setzen soll. Der andere, Sean Eckhart, war gleichzeitig auch Tonya Hardings Bodyguard schon vor der Attacke und der soll von ihr angestellt worden sein, nachdem sie eine Todesdrohung bekommen haben soll. Später hat Shane Stand aber ausgesagt, dass Tonya Harding das selber inszeniert hat. Also da stecken so viele weirde, verworrene Handlungsstränge drin in diesem ganzen Umfeld von Tonya Harding, was diese Männergruppe betrifft. Und wer da welche Motive hatte, ist auch extrem verworren, was auch mit der Ehe von Tonya Harding und Jeff Gillooly zu tun hat. Hier erneute Triggerwarnung zum Thema häusliche Gewalt. Die Ehe, kann man sagen, der beiden war nämlich mehr als turbulent. Sie haben sich sehr jung kennengelernt. Sie war 15, er war 17. Sie sind schnell zusammengezogen und Harding hat aber ausgesagt, dass sie von Gillooly körperlich misshandelt wurde, und zwar die gesamte Beziehung und Ehe hindurch. Sie hat zwischenzeitlich die Scheidung eingereicht, sogar eine einstweilige Verfügung gegen ihn, weil er sie so misshandelt hat. Aber immer wieder, wie man es aus toxischen Beziehungen kennt, trotzdem zu ihm zurückgefunden und ist wieder mit ihm zusammengekommen, hat quasi die eigene einstweilige Verfügung wieder eingerissen und war so ein bisschen Ja, vielleicht waren sie so ein bisschen co-abhängig voneinander. Wie sie, dieses Mädchen aus der Unterschicht, was zum ersten Mal irgendwie jemand hatte, der für sie einsteht. Er kam irgendwie auch nicht von ihr los, hat sie gleichzeitig geschlagen, später sogar mit einer Waffe bedroht. Und das war sozusagen ja die Eskalation in dieser Beziehung, worauf dann endgültig die Trennung folgte. Also man merkt, es ist wirklich eine weirde und eine sehr problematische und schlimme Gemengelage dort. Und warum jetzt genau der Ex-Mann die Konkurrentin von Tonya Harding ausschalten wollte, das ist irgendwie auch nie ganz klar. Er wollte sie einfach unterstützen und pushen.
Okay.
Tonya Harding wiederum, da fragt man sich ja, was sagt die denn jetzt dazu? Jetzt haben irgendwie die Männer gestanden, dass sie dahinter stecken. Aber Tonya Harding sagt, ich wusste nichts davon. Lässt alle sehr im Dunkeln. Und das dauert so lange an, diese Ungewissheit, dass sie tatsächlich an den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Die waren dann im Februar eben, wie gesagt, in Norwegen. Also während quasi diese ganzen Ermittlungen auf Hochtouren laufen, reist Tonya Harding nach Norwegen. Und sie ist nicht alleine, nämlich Überraschung und Plot-Twist, wer ist dabei? Nancy Kerrigan. Zum Glück war die Verletzung am Knie nicht so schlimm wie gedacht. Und sie konnte zwar bei der Quali nicht mitlaufen, aber es wird für sie eine Ausnahme gemacht, weil sie eben nichts für diesen Angriff konnte, kriegt sie eine Art Wildcard und darf an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ja, und diese Luft im olympischen Dorf, die kann man jetzt wahrscheinlich schneiden. Also Nancy Kerrigan ist quasi mit ihrer Attentäterin oder der Frau ihres Attentäters zusammen auf Klassenfahrt und muss mit der zusammen in einem Haus wohnen und muss mit der zusammen trainieren. Also die haben da zwischenzeitlich versucht zu erwirken, dass die getrennt voneinander trainieren. Das hat das Olympische Komitee aber abgelehnt.
Also es tut mir leid, dass ich hier heute den ganzen Tag komische Stöhngeräusche mache und nichts dazu wirklich sagen kann. Aber ja, also
es ist eine ganz
wirklich
fiese
wortlos.
Situation.
Es ist einfach ganz perfide und fies und total beklemmend.
Ja. Sie müssen zusammen aufs Eis und ignorieren sich eben so gut, wie sie können. Tonya Harding hat natürlich mit dieser Background-Story keine leichte Ausgangsposition, sich jetzt dort bei den Olympischen Spielen Freunde zu machen. Und dann ist Wettkampftag und du kannst dir vorstellen, dass da wirklich die maximalste mediale Aufmerksamkeit drauf lag, auf diesen Moment. Diese Erzählung von der Guten gegen die böse Eisprinzessin ist quasi auf ihrem Höhepunkt. Alle wollen sehen, was jetzt passiert. Und als Tonya Harding läuft, gibt es in den USA höhere Fernseheinschaltquoten als beim Super Bowl. Also so big war dieses Ereignis. Und tatsächlich hadert Tonya Harding beim Wettkampf mit ihren Schlittschuhen, ein Schnürsenkel reißt, sie muss abbrechen unter Tränen.
No way.
Läuft zum Jury-Tisch und zeigt ihren abgebrochenen Schnürsenkel unter Tränen und ihr wird erlaubt, noch einmal von vorne zu beginnen.
Oh Gott, mit ihrer noch mehr Druck.
Noch mehr Druck.
Und sie hat kein Kung-Fu-Panda-Kostüm dabei, was ablenken kann.
Sie hat ein anderes scheußliches Kostüm an. Auch kein Minion.
Auch nicht ab durch die Hecke.
Auch
oder
nicht Zoomania.
Große Haie, kleine Fische.
Auch das nicht. Sie läuft solide, aber es reicht am Ende nur für den 8. Platz. Also keine Chance auf das Siegerpodest. Für Nancy Kerrigan läuft es dann so.
Jetzt die Kombination. Tollup-Dreifach und wenn es geht, noch ein Dreifacher. Ja.
Sie läuft wie eine glitzernde Märchenprinzessin, ihre Traumkür bei den Olympischen Spielen und läuft die vielleicht beste Kür ihres Lebens und es war sehr knapp am Ende, aber sie gewinnt tatsächlich Silber. Sie wird 7 Wochen nach dem Angriff auf ihre Kniescheibe Zweite beim größten Sportereignis der Welt.
Das ist
wie so Disney-Film-Plot. Am Ende steht dann diese gute Prinzessin auf ihrem Podest, der Unrecht widerfahren ist und Karma regelt einfach. Tonya Harding hat Probleme mit ihrem Schuh, muss weinend abbrechen und Nancy Kerrigan strahlt mehr denn je am Höhepunkt ihrer Karriere nach diesem krassen Anschlag.
So richtig Karma-mäßig.
Komplett. Und inzwischen laufen in den USA die Ermittlungen weiter auf Hochtouren, weil es nämlich eine Menge widersprüchliche Aussagen gibt. Sämtliche Beteiligte mussten ja vor dem FBI aussagen. Der eine sagt, Tonya Harding wusste dies, der andere sagt, sie wusste nichts. Na, die hat das mitgeplant. Naja, sie wusste doch nichts. Und die Leute sind immer skeptischer Tonya Hardings Aussagen und ihrem ganzen Verhalten gegenüber. Und dann im März, also einen Monat nach diesen denkwürdigen Olympischen Spielen, gibt endlich Tonya Harding das lang ersehnte Statement ab, nachdem halt immer klarer wurde, irgendwas passt da nicht zusammen.
I would like to begin by saying how sorry I am about what happened to Nancy Kerrigan. I am embarrassed and ashamed to think that anyone close to me could be involved.
Also, ihr tut es alles sehr leid. Sie schämt sich und sie ist quasi betroffen, dass irgendjemand aus ihrem Umfeld sowas fähig sein könnte. Und das war aber noch nicht alles, weil der entscheidende Satz kommt noch.
I had no prior knowledge of the planned assault on Nancy Kerrigan. I am responsible, however, for failing to report things I learned about the assault when I returned home from Nationals.
Also sie bleibt zunächst bei ihrer Geschichte, sie hat von nichts gewusst, aber trotzdem ist sie dafür, erkennt sie an, verantwortlich, bestimmte Informationen zurückgehalten zu haben, die sie erfahren hat rund um dieses Attentat.
Ja, das ist jetzt mysteriös.
Das ist mysteriös und das ist irgendwie sehr schwammig formuliert. Also sie sagt, sie hat vielleicht doch ein bisschen was gewusst. Das, was alle geahnt haben, ist quasi wahr. Also sie wusste von Details, von denen sonst nur die Täter wissen konnten. Dann sind sogar in Müllsäcken mit Unterlagen, auf denen Pläne dieses Anschlages notiert wurden, hat das FBI ihre Handschrift identifiziert. Ja, es ist wirklich alles ein richtiger Krimi einfach. Und sie wurde verurteilt. Sie hat ja lange, wie gesagt, diese Beteiligung an dem Attentat bestritten. Deswegen wurde sie quasi nicht wegen dieses Anschlags verurteilt, sondern wegen Behinderung der Ermittlungen. Zu dieser ganzen Causa. Aha, okay. Und zwar zu einer Strafe von 3 Jahren auf Bewährung. Da musste sie noch eine hohe Geldsumme zahlen und 500 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Und das Härteste für sie, sie wurde lebenslang vom US-amerikanischen Eiskunstlaufverband ausgeschlossen.
Karriere vorbei.
Und trotzdem bleibt es immer noch unklar, wie tief war sie da drin, was wusste sie. Und sie gibt in den Jahren, die folgen, auch immer wieder widersprüchliche Interviews. Im Stern hat sie 2007 mal gesagt, Gott allein kennt die Antwort, was wirklich passiert ist. Ich wusste von dem Angriff auf Nancy nichts. Das hat mein Ex-Mann allein eingefädelt. Den Ruf, ein Biest zu sein, werde ich aber nicht mehr los. Also sie wusste nichts, aber sie wusste dann doch was. Sie hat nichts gesagt. Ah, es tut mir so leid, aber irgendwie auch doch nicht. Alles ein bisschen kompliziert. Und dann kam eben, du hast es eben schon angesprochen, 2018 dieser Spielfilm raus, I, Tonya, mit Margot Robbie in der Hauptrolle, was ein richtig guter Film ist, mit sehr vielen positiven Kritiken. Margot Robbie hat eine Oscar-Nominierung für ihre Rolle der Tonya Harding bekommen. Die Schauspielerin, die ihre Mutter spielt in dem Film, Allison Janney, hat sogar den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen. Und der Film zeigt eben ja sehr explizite Gewaltszenen. Also ihr Leben lang ist sie quasi von ihrem Umfeld misshandelt worden, schon von der Mutter geschlagen worden, dann von ihrem Freund und Ehemann geschlagen worden. Also sie steht da quasi als so tragische Figur im Mittelpunkt dieses Films, der eine Mockumentary ist. Also das Ganze ist so ein bisschen mit vierte Wand durchbrechen und
ja,
Talking Heads und Augenzwinkern.
Ja.
Und ein paar kritische Stimmen gab es auch. Naja, jetzt zeigt ihr hier die Täterin quasi als Opfer ihrer Umstände. Und das Opfer, das eigentliche Opfer, Nancy Kerrigan, wird irgendwie so ein bisschen ausgespart. Mhm. Wo ich bedingt zustimmen würde, würde ich nicht so hart sehen, weil es eben eine Mockumentary ist. Tonya Harding, auch wenn ihr viel Schlimmes widerfährt, wird jetzt in dem Film nicht gerade als Sympathieträgerin
inszeniert. Nee, das habe ich auch nicht so in Erinnerung.
Na, also es ist so ein bisschen so eine Charakterstudie.
Es ist eher so eine insgesamt sehr beklemmende Atmosphäre.
Total, wie sie da irgendwie eigentlich ein Eiskunstlaufstar ist, aber um irgendwie klarzukommen, muss sie kellnern und dann nach der Schicht noch ihre Kostüme nähen und hat es wirklich einfach ein sehr hartes Leben. Und das Ganze wird eben mit so sehr viel Gimmicks inszeniert, was diese Interviewsituation und sowas angeht. Also würde ich jetzt nicht so ganz kritisch sehen. Nach diesem Film hat die echte Tonya Harding ganz überraschend ein großes Fernsehinterview gegeben. Und 2018 klingt ihre Geschichte auf Nachfrage plötzlich so.
No, I did however overhear them talking about stuff where... Well, maybe we should take somebody out so we can make sure she gets on the team. I go, what the hell are you talking about?
Also auf einmal will sie doch was gewusst haben, dass da was geplant worden war. Da sollte jemand ausgeschaltet werden, damit sie einen Platz bei Olympia kriegt. Das klingt jetzt irgendwie schon so ein bisschen konkreter. Also ich habe die ja darüber sprechen gehört, dann habe ich gesagt, what the fuck, das könnt ihr ja nicht machen. Also auf einmal dreht sich die Geschichte wieder so ein bisschen in die Richtung, sie wusste vorab doch ein bisschen mehr.
Sie war involviert.
Sie war auf irgendeine Weise zumindest Mitwisserin. Und in dem Interview sagt sie auch, dass sie und Nancy eigentlich Freundinnen waren und sie nie so ganz verstanden hat, warum sie immer die Böse war und Nancy die Gute. Also sie nimmt da kein Blatt vor dem Mund in dieser Doku. Trotzdem ist es immer noch im Unklaren, durch diese 1000 widersprüchlichen Interviews, wie involviert Tonya Harding wirklich war in dieses riesengroße Eiskunstlaufdrama. Und jedenfalls das Schlimmste für sie war eben, lebenslänglich verbannt worden zu sein vom Eiskunstlaufsport, von offiziellen Wettkämpfen und so weiter. Das war halt nicht einfach nur ihre Karriere, das war eben ihr ganzes Leben. Das war ihr Weg, sich rauszuarbeiten aus diesem Umfeld, aus der Armut, sich zu beweisen. Sie hatte auch keine höhere Bildung, sie hatte einfach nur Eiskunstlauf. Das ist auch eine sehr herzzerreißende Szene, falls du dich daran erinnerst, im Film I, Tonya, wo sie dann dem Richter gegenübersteht und bittet, bitte steck mich doch bitte ins Gefängnis, ich will einfach nur weiter Eislaufen.
Ja, und das darf sie aber nicht.
Und
deswegen
das
darf sie jetzt Interviews geben stattdessen.
Und ich habe mich natürlich auch gefragt, was macht Tonya Harding heute? Also taucht jetzt hier und da nochmal bei Masked Singer auf oder so? Wie ging es für sie weiter? Und man wird ja fündig in ihrem Wikipedia-Artikel im Abschnitt Leben nach dem Eiskunstlauf. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeff Galuli hat sie wohl ein Porno gedreht, ein pornografisches Hochzeitsvideo, das er für $200,000 an das Magazin Penthouse verkauft hat, angeblich ohne dass Harding davon wusste. Dann ist sie ab 94 in der Wrestling-Liga als Managerin aufgetreten. Damit hatte sie aber wenig Erfolg, genauso wie mit ihrem Wirken als Schauspielerin in einem Low-Budget-Film namens Breakaway und einem Konzert als Sängerin ihrer eigenen Band The Golden Blades 1995. Dann hat sie 96 Schlagzeilen gemacht, weil sie einer 81-jährigen Frau in einer Bar mit Mund-zu-Mund-Beatmung das Leben gerettet hat. 2002 und 2003 hat sie sich als Boxerin, Catcherin und Eishockeyspielerin versucht. 2007 war sie Autohändlerin, trainierte Boxerin und gab alle 2 Monate eine Autogrammstunde. Im März 2008 kommentierte sie fürs Fernsehen die Serie The Smoking Gun Presents World's Dumbest. Von 95 bis 96 war sie dann mit Michael Smith verheiratet, lebte aber danach alleine tief im Wald, wo sie angelte und auf die Jagd ging. Dann hat sie 2010 ihren dritten Mann namens Price geheiratet und hat mit ihm auch einen Sohn. Also es klingt für mich alles nach einem sehr vollen und vielleicht irgendwie rastlosen Leben zwischen Wrestling, Kunst und alleine im Wald jagen gehen.
Ja, mit anderen Worten, sie hat alles andere gemacht, außer Eiskunstlaufen danach.
Sie ist auch noch 2 Mal festgenommen worden, 2000. Da soll sie ihren damaligen Partner mit einer Radkappe geschlagen haben.
Aha, das auch noch.
Genau, und 2002, weil sie unter Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht hat. Also, was soll ich sagen? Insgesamt eine extrem umstrittene und interessante Persönlichkeit, zu der das Leben nicht fair war, die aber trotzdem eine, wie auch immer, große Mitschuld an einer Attacke auf eine junge Sportlerin trägt, die auch ganz anders hätte ausgehen können. Nancy Kerrigan, wie gesagt, hat die größte Vorstellung ihrer Karriere gezeigt bei diesen Olympischen Spielen. Silber gewonnen, danach auch ihre Karriere beendet. Ist dann noch so ein bisschen bei Ice-Shows gelaufen, wie Broadway on Ice und so weiter. Hat dann noch studiert und eine Stiftung für Menschen mit Sehbehinderungen gegründet. Also für sie ist das Ganze zum Glück gut ausgegangen, sagt sie selber auch. Da wurde sie in einem Interview mal gefragt, was sie jetzt im Nachhinein über ihre Angreifer denkt. Und da sagt sie, ich hatte einfach großes Glück, dass es extrem untalentierte Verbrecher waren.
Amen.
Also too many taps, ich denke, da spreche ich auch in deinem Namen, wünscht beiden alles Gute.
Ja, auf jeden Fall. Und sie haben ja auch den Weg geebnet für die Minion-Kür und die Kung-Fu-Panda-Kür auch.
Sozusagen. Ja.
Vorreiter.
Aber fand ich ganz interessant, wie quasi diese unterschiedlichen Frauen damals so maximal gegeneinander ausgespielt wurden und wie das eben jetzt dieses Jahr so zelebriert wird. Wir haben hier unterschiedliche Charaktere und jeder ist so unique. Krasser Unterschied und auf jeden Fall ein krasses Rabbit Hole. Also diese ganze Gerichtsverhandlung, wer hat wann welche Aussage gemacht, dazu gibt es seitenweise Artikel, in die man sich noch reinnörden kann. Aber das Ganze, wie du schon gesagt hast, ist auch wirklich sehr dark und man denkt die ganze Zeit so,
man hat so körperliche Schmerzen dabei die ganze Zeit, weil man an sein Knie denkt.
Naja, total. Und deswegen komme ich jetzt auch aus diesem Rabbit Hole erstmal wieder raus.
Ja, gerne. Bei mir geht es heute auch um ein Duell zweier Frauen, aber ich kann so viel sagen, es werden keine Knie zertrümmert.
Zum Glück.
Ich habe heute mal wieder einen alten TV-Moment mitgebracht, den ich gerne mit dir minutiös sezieren würde. Und zwar bin ich diese Woche abgetaucht ins Rabbit Hole rund um Alice Schwarzer und habe mir etliche Fernsehauftritte von ihr im Laufe der letzten Jahrzehnte angeguckt. Auch um so ein bisschen zu gucken, wie sie so zu dem geworden ist, was sie heute ist. Also der Weg von der prägenden Feministin der 70er Jahre, die das Sterncover Wir haben abgetrieben durchgedrückt hat, die mit Romy Schneider befreundet war, die allgemein in Deutschland politische Pioniersarbeit in der Frauenbewegung geleistet hat, bis hin zu der politisch ja doch sehr fragwürdigen Figur von heute, die ja durch all die rassistischen Anti-Kopftuch-Takes, transfeindlichen Takes, ja, also sie ist Gegnerin des Selbstbestimmungsgesetzes und steht irgendwie mit Sarah Wagenknecht gerne in der Öffentlichkeit auf irgendwelchen Bühnen rum, ja dann doch immer wieder sehr in die Kritik gekommen ist, gerade von jüngeren Feministinnen, weil sie halt so eine Repräsentantin der White Feminism Culture und der TERFs geworden ist. Hast du das aktuelle Interview mit ihr gesehen im Spiegel mit Markus Feldenkirchen?
Ich habe es gesehen und das war ja wirklich, also da waren einige Hot Takes dabei.
Sie ist wirklich die Hot Take Queen, ja. Muss man hier wirklich lassen.
Ja.
Also man muss ihr nur so ein Stichwort geben und dann hat sie dazu irgendeinen Take, der ja jetzt nicht immer der beste ist.
Am krassesten fand ich, da wird sie gefragt, was es denn ja für die Frauenbewegung oder für den Feminismus bedeuten würde, wenn denn die nächste Kanzlerin Alice Weidel wäre. Und dann überlegt sie kurz, man denkt so, ja, jetzt okay, was wird sie jetzt sagen? Und dann sagt sie, ja, auf eine Art wird das schon auch gut. Also für Frauen. Ja,
trotz allem.
Weil die ist ja eine Frau.
Ja, das wäre dann doch ein Vorbild für viele Frauen.
Das war auch eine interessante Sichtweise.
Ja, also sie sitzt da in diesem Studio mit ihren 83 Jahren und wird jetzt zu den unterschiedlichsten Dingen gefragt und äußert sich aber auch sehr fröhlich. Also von den Epstein-Files über Simone de Beauvoir, mit der sie ja auch befreundet war, bis zu Heidi, aber nicht Klum, sondern die aus den Bergen, muss sie irgendwelche Statements abgeben, zum Selbstbestimmungsgesetz. Aber sie äußert sich auch, und das ist auch der Clip, den ich jetzt mitgebracht habe, zu der aktuell wohl größten deutschen Künstlerin unserer Generation, nämlich Ikki Mel. Und das finde ich schon von der Fragestellung von Herrn Feldenkirchen so eine bemerkenswerte Stelle, dass ich die gerne mal abspielen wollte.
Das ist besagte Rapperin Ikki Mel, die mit ihrem Album Fotze, die 1Live Krone vom WDR gewonnen hat. Millionen hören ihren Fotzenrap. Es war einst das schlimmste Schimpfwort, um Frauen zum Schweigen zu bringen. Heute wird es eher als Selbstermächtigung, als Reclaiming für die sexuell befreite Frau benutzt. Macht sie das auch zur feministischen Ikone?
Also Sie zitieren gerne dieses pseudo-fortschrittliche Frauenmilieu, mit dem Sie natürlich auch zu tun haben. Und das ehrt Sie im Prinzip, ja, dass Sie die Argumente dieser jungen Hochstaplerin auch einbringen in die Debatte mit mir. Nein, ich finde, sie sieht auch beklagenswert aus, muss ich sagen.
Ist das eine Hochstaplerin?
Ja, natürlich ist sie eine Hochstaplerin, weil sie stark tut. Und das, da ist natürlich nichts dahinter. Das sieht man ja sogar.
Kennen Sie sie?
Nein.
Nein.
Ikki Mel ist eine Hochstaplerin.
Was ist das für ein Statement? Aber kennen Sie sie?
Nein.
Nein.
Ikki Mel
kennen Sie Ikki Mel und ihren Fotzen-Rap?
Diese Szene ist total iconic jetzt schon. Also Ikki Mel ist irgendwie für Alice Schwarzer ein Problem, eine Hochstaplerin, aber kennen tut sie die nicht. Wie abschätzig, ohne sich irgendwie damit beschäftigt zu haben.
Das sieht man direkt.
Das sieht man sofort von einem Foto. Aber ich glaube, es wäre für Ikki Mel tatsächlich auch schlimmer gewesen, wenn Alice Schwarzer sie jetzt toll gefunden hätte. Also alles richtig gemacht an der Stelle. Aber rate mal, wer für Alice Schwarzer kein Problem ist.
Thomas Gottschalk haben wir da.
Ja, also ich finde, er war hochbegabter Entertainer und gibt keinen Grund, ihn jetzt so runterzureden.
Seine Aussage, ich habe Frauen immer nur rein beruflich angefasst.
Ja, ist doch komisch. Also Kinder, irgendwie müssen wir noch lachen können.
Darüber kann sie lachen, Kinder.
Ja, aber Ikki Mel ist eine Hochstaplerin.
Ja.
Also Thomas Gottschalk hat aus Alice Schwarzers Sicht alles richtig gemacht, nie irgendwas verkehrt. Auch mit Friedrich Merz geht sie nicht so hart ins Gericht. Und wie du gerade schon gesagt hast, Alice Weidel wäre trotz allem auch ein Vorbild für Frauen, wenn sie Bundeskanzlerin werden würde. Aber Ikki Mel, Hochstaplerin, diese Attitude finde ich irgendwie so Hammer.
Unapologetic.
Ja. Und dann habe ich eben nochmal mich durch ältere Auftritte von Alice Schwarzer gewühlt. Und da ist mir ein Pattern aufgefallen, etwas, das sich oft schon wiederholt hat. Und zwar wurde Alice Schwarzer schon in den letzten Jahrzehnten häufig in Fernsehsendungen mit provokanter Jugendkultur konfrontiert. Und die findet sie jetzt schon seit Jahrzehnten nun konsequent scheiße. Und das ist jetzt gar nicht so ein Zufall, das mit Ikki Mel, sondern das ist eingeübt und gelernt und jeder weiß genau, wenn diese Frage kommt, wie sie reagiert. Zum Beispiel eine Szene aus dem Jahr 2007. Da wurde Alice Schwarzer von Sandra Maischberger in ihrer Sendung mit einem Gangster-Rapper namens King Orgasmus One zusammengesetzt. Und Alice Schwarzer konfrontiert ihn mit seinen im Gangster-Rap üblichen sexistischen Texten, mit vulgären Worten und liest dafür aber den gesamten Text selbst vor.
Das kenne ich. That's hilarious.
Frauenfeind, Frauenfeind. Mädel, deine Sprüche sind alle für den Arsch. Was quatschst du für Scheiße? Was laberst du mich voll? Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art? Ich komme nicht klar mit deinem Rumgelaber. Du siehst aus wie ein Stück Scheiße mit zwei Augen und einem Tanga. Halt dein Maul, Frau. Du gehst mir auf den Sack.
Und so weiter und so fort. Also es geht noch, das Video geht insgesamt 1,40. Sie liest den gesamten Text vor und das wurde dann später von der Band Sixten gesampelt und zu einem eigenen neuen Song gemacht. Der heißt Hassfrau.
Refrain ist Hassfrau, du nicht ich Mann. Blase bist du kotzt, aber kotz auf meinen Schwanz. Hassfrau, du nicht ich Mann. Fick in deinen Arsch und danach lenkst du ab.
Und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube nicht, dass Alice Schwarzer im Sinn hatte, mit diesem Auftritt einen eigenen neuen Song zu produzieren. Aber es ist eine sehr witzige Idee gewesen von Nura und Juju damals.
Aber hier kritisiert sie ja jetzt frauenfeindliche Texte und nicht die Frau, die im Song irgendwie...
Genau, also hier ist natürlich noch eine andere Ebene drin, weil da wirklich dieser Gangster-Rapper-Macker irgendwie vor ihr sitzt und halt wirklich einfach frauenfeindliche Texte
hat.
Ist
in ihrem Metier.
Genau, aber jetzt irgendwie überschlägt sich das auch auf Frauen, die das als Selbstempowerment nutzen, diese Sprache, um eben selber Künstlerin zu werden, wie bei Ikki Mel. Also, das muss man vielleicht auch als 83-jährige Frau nicht verstehen, aber man wird dann halt in Interviews, wenn man so publizistisch tätig ist wie sie und immer noch zu allem so eine fröhliche Meinung hat, halt dann darauf angesprochen und dann, ja, passieren halt irgendwie solche Aussagen. Aber den eigentlichen Ausschnitt, den ich jetzt mit dir durchkauen möchte, der liegt noch ein bisschen weiter zurück in der Zeit, und zwar ist der aus dem Jahr 2001. Da hat Alice Schwarzer nämlich in der Johannes B. Kerner Show eine andere besondere Person getroffen.
Herzlich willkommen, Alice Schwarzer und Verona Feldbusch.
Verona Feldbusch, das sagte an der Stelle noch so fröhlich Johannes B. Kerner. So viel kann ich an dieser Stelle spoilern. Die Bild-Zeitung hat nach dieser Ausstrahlung die Sätze von Johannes B. Kerner gezählt, die er es geschafft hat, in dieser Stunde-Sendung unterzubringen und ist auf insgesamt 3 gekommen. Denn jetzt trifft Alice Schwarzer, die geschulte Rhetorikerin und zu diesem Zeitpunkt 58 Jahre alt, auf die 25 Jahre jüngere Verona Pot, beziehungsweise damals noch Feldbusch, die zu diesem Zeitpunkt ja eine sehr streitbare Rolle in der deutschen Medienlandschaft eingenommen hat. Kurz gesagt hatte sie die Rolle des sexy Dummchens, natürlich assoziiert mit Dieter Bohlen durch die sehr kurze Ehe, Trennung nach nur 4 Wochen, haben wir schon mal ausführlich zu dem Bohlen-Bücher-Tab geredet.
Ja, sie hat alles so ein bisschen gemacht, bisschen Schauspielen, bisschen Singen, Werbeikone, Moderatorin, genau. Und alles eben in dieser unverwechselbaren Stimme und ihrer Art und das so sehr, ja, für sich genutzt, wenn man will.
Sie hat einfach eine Marke erschaffen.
Genau.
Ja, und war auch sowas wie ein Prototyp für das, was wir heute Reality Star nennen. Ja, also.
Ein bisschen die Vorgängerin von Evelyn Budecki.
Genau. Und darf man auch nicht vergessen, dass sie öffentlich gemacht hat, dass sie von Dieter Bohlen geschlagen wurde, beispielsweise. Aber du hast gerade schon gesagt, sie war jetzt nicht nur die Frau von Dieter Bohlen, auch wenn die Medien das gerne aus ihr gemacht haben, sondern sie war Moderatorin, hat das Erotikmagazin Piep auf RTL 2 moderiert, hat auch als Model bei Schönheitswettbewerben teilgenommen und ja, war auch eine der wenigen POC-Frauen, die in so einem großen Medien-Mainstream stattgefunden haben. Und hast du auch gerade schon gesagt, hatte viele, viele Werbeverträge. Das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass dann auch oft so falsche Grammatik eingesetzt wurde, um so einen Werbespruch den einsickern zu lassen. Ja. Aber es ging auch auf ihre Kosten,
natürlich,
weil sie immer so die Dumme war, die nicht richtig Grammatik kann.
The whole thing is, sie ist dumm.
Ja, genau. Das war die Rolle, die sie eingenommen hat. Mhm. Aber wurde dadurch natürlich auch eine erfolgreiche Geschäftsführerin Geschäftsfrau und super präsent in allen Medien und wurde dann natürlich auch als gut aussehende Frau, egal wo sie hingegangen ist, massiv sexualisiert. Zum Beispiel bei dem Mann, gegen den Alice Schwarzer gar nichts hat, Thomas Gottschalk. Hier habe ich einen Clip gefunden aus einer Sendung Wetten, dass, wo sie als Strafe nach einer verlorenen Wette mit einer Fußballmannschaft in einem knappen Kleid durch ein Planschbecken schreiten musste. Und guck mal, was dann passiert.
Guck mal, wow.
Das ist wirklich
mit Verona
krass.
Im Bade.
So, die Fußballmannschaft tritt sie jetzt mit dem Wasser nass. Komplett, sie sollte da nur so durchlaufen. Jetzt ist sie komplett durchnässt und umarmt Thomas Gottschalk.
Ah. Jawohl. Verona hat sich nass gemacht. Nein. Und sie sieht immer noch schön aus. Guck mal. Das, eine der wenigen, das kannst du nicht mit jeder Frau machen. Die meisten gehen entweder weinen nach Hause oder sehen bescheuert aus. Verona
das
weder.
Kommt später.
Nein. Mach mich nass, Baby.
Boah, was das für eine
Klopper
Szene.
Nach dem anderen.
Wirklich, Schnitt auf die Couch, wo irgendwie 5 Männer sitzen, die klatschen und geifern und sich freuen. Und Thomas Gottschalk küsst sie noch irgendwie auf die Backe. Und dann dieses Mach mich nass, Baby. Oh.
Schafft es gleichzeitig, irgendwie sie zu sexualisieren und alle anderen Frauen zu beleidigen, weil alle anderen Frauen, wenn man die nass macht, sehen ja komplett scheiße aus.
Oder weinen.
Bescheuert aus.
Die sehen bescheuert aus. Mhm. Aber Thomas Gottschalk ist Alice Schwarzer nie als großer Macho aufgefallen, hat sie ja gesagt. Aber wer ihr wohl unangenehm aufgefallen ist, ist Verona Poth. Und das Aufeinandertreffen bei Kerner hatte jetzt nun eine Vorgeschichte. Und zwar hat Alice Schwarzer bei einer öffentlichen Veranstaltung Folgendes über Verona gesagt. Verona Feldbusch ist eine Ohrfeige für jede Frau. Wie doof müssen Männer sein, dass sie auf sowas abfahren? So. Und mit diesem Satz im Hinterkopf steigen die beiden jetzt in den Ring bei Kerner. Ein Aufeinandertreffen, das jetzt schon vorher von der Presse begleitet wurde, mit Überschriften wie Brain trifft Body. Also wo man auch schon merkt, dass einfach die Berichterstattung dazu auch schon von Sexismus durchzogen war. Kerner macht jetzt zu Beginn eigentlich nichts weiter, als dieses Zitat nochmal zu wiederholen. Er stellt keine Frage dazu und die beiden fangen aber direkt an, miteinander zu diskutieren, ohne dass auch nur eine einzige Frage gestellt wurde.
Richtig, ich gehöre zu einer Generation von Frauen, in der einfach sehr viele gesagt haben, wir möchten jetzt nicht mehr blöd spielen, wenn wir klug sind und wenn wir einen hübschen Körper haben. Sie haben, glaube ich, gerade in der Bild-Zeitung heute gesagt, ich finde das sehr gut, wenn ich Buddy genannt werde und Frau Schwarzer Brain. So hat uns eine Zeitung genannt, Brain und Buddy trifft sich.
Das habe ich aber so nicht gesagt.
Ja,
ich habe gesagt,
ja,
ich wusste gar nicht, dass Sie so einen perfekten Body haben.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Und ich habe darauf gesagt, das finde ich gar nicht gut, weil ich vermute, Sie haben auch einen Kopf. Und ich glaube, ich habe auch einen Körper. Also Sie wollen sich das also anziehen, Sie sind der tolle Buddy und ich bin der Kopf und habe keinen Buddy.
Nee, das verstehen Sie nicht. Ich kann es ja noch mal langsam sagen.
Erklären Sie das mal.
Wenn ich das mit dem Body auf Sie bezogen habe.
Verona geht quasi direkt in so eine Trotzhaltung. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn man direkt um die Ohren geknallt bekommt. Man wäre eine Ohrfeige für jede Frau, dass man da vielleicht in so ein bisschen Verteidigungsmodus geht. Man weiß ja durchaus, was Alice Schwarzer meint oder was sie umtreibt bei dem Ganzen. Und Verona ist direkt in so, nö, sorry, so muss ich nicht mit mir reden lassen.
Ja,
ich bin Brain, du bist Buddy.
Richtig. Brauchen wir gar nicht drum rum diskutieren. Ja. Also man merkt schon, sie haben sich direkt in der Wolle und das Publikum rastet auch schon so bei den kleinsten Retourkutschen aus, die Verona Alice Schwarzer um die Ohren schleudert. Und dann geht es auch recht schnell um die grundsätzlichen unterschiedlichen Standpunkte. Also Verona wirft Alice Schwarzer vor, dass sie sich über andere Menschen und Dinge erheben würde. Alice Schwarzer sagt, das stimmt nicht. Verona sagt, sie kann nicht für alle Frauen sprechen. Alice Schwarzer sagt, das sind gestrige Klischees. Und Johannes B. Kerner glotzt nur dumm in der Gegend rum. Also so geht es eine Weile und dabei schlägt sich Verona, finde ich, gar nicht so schlecht.
Nein, ich sage den Frauen gar nichts.
Also finde ich aber nicht. Sie sagen ja den ganzen Tag was und immer nur geht es an Frauen. Verändert euch, kämpft, kriegt den Mann, geht vorwärts, lasst euch nicht den Job nehmen.
Ich glaube, Verona, was das Mundwerk angeht, stehen wir uns in Flottheit in nichts nach. Also wenn Sie mich ganz kurz antworten lassen.
Das ist aber sehr
lassen.
Optimistisch von Ihnen.
Boah. Das ist aber sehr optimistisch von Ihnen. Also Verona ist schlagfertig hoch 10, dafür, dass ihr da doch so eine Autoritätsperson gegenüber sitzt. Und ich finde sie auch witzig und locker. Und dann geht's auch recht schnell ums Thema, sollten Frauen Schuhe mit Absatz tragen oder nicht? Ich weiß nicht, Caro, hast du da einen Take zu? Sollten Frauen Schuhe?
Verbieten.
Weg damit, ne? Ja. Frauen mit hochhackigen Schuhen, Hochstaplerin. Alice Schwarzer vielleicht sagen.
Kollaboratorinnen des Patriarchats.
Genau, also Alice Schwarzer ist auf einer ähnlichen Linie wie wir.
Ich interessiere mich sehr für Mode, ich bin sehr figurbetont gekleidet, weil ich auch gerne so durch die Welt gehe. Also die Kleidung sagt ja eine Menge aus und ich finde,
dagegen
wie sie sich kleidet,
sagen,
ist absolut legitim und sich dagegen da drinnen wohlfühlen und ich fühle mich halt in meiner Kleidung wohl. Ja. Nur, man sollte nicht allgemein sagen, High Heels zu Deutsch Pumps ist eine Sache, die ist so weiblich, da kann man nicht mit festen Füßen über den Boden gehen, das war meine Aussage von Ihnen, sondern flaches Schuhwerk, das zeigt von einer Frau, die selbstbewusst mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Also ob Pumps oder nicht, muss trotzdem auf dem Boden stehen. Also das ist manchmal auch gar nicht so einfach.
Frau Schwarzer.
Ja, Frau Bessig, ich finde einfach diese Ansammlung von Klischees etwas entwaffnend. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir uns ein bisschen ansehen und ernsthaft unterhalten oder ob wir auf das Niveau gehen, das kann ich auch.
Ja, Kerner kommt auch einfach nicht zu Wort. Er sagt die ganze Zeit immer nur die Namen der Leute, die vor ihm sitzen. Was für eine geladene Stimmung im Publikum auch. Man merkt auch, da sind Leute, die wirklich so mitklatschen und nicken, wenn sie reingeschnitten werden. Und wenn Alice Schwarzer argumentativ nicht mehr weiter weiß, dann sagt sie einfach, das Niveau der Diskussion ist gesunken. Das ist der Trick, der ist mir auch bei dem Markus Felgen Kircheninterview schon aufgefallen, weil Verona Poth hat an der Stelle ja total recht und einen guten Punkt.
Und dann sagt sie, auf dem Niveau müssen wir gar nicht reden.
Richtig, da lasse ich mich gar nicht so herab. Hä? Was ist das denn? Dann kritisiert sie Verona dafür, dass sie in der Werbung die Zitat verfügbare Frau spielt und hatte auch ein Beispiel, explizit eine Werbung, die Verona gemacht hat.
Was ich ein Problem finde, ist, dass sie, und das verschärft sich übrigens, dass sie in ihrer öffentlichen Darstellung, in ihren Auftritten, in der Werbung, in der sie sind, doch die verfügbare Frau spielen. Wenn ich sie jetzt sehe mit einer Kamera und sie halten sich die so zwischen dem Busen und da steht dann, was Verona anfasst, wird groß, so, dann muss ich sagen, das fängt doch an abzurutschen. Natürlich verdienen sie sowas mit sowas mehr als eine Frau, die es tut in St. Pauli. Aber es ist, ja, das ist eine eindeutige Anspielung. Darüber müssen wir einfach mal reden.
Wow, okay. Also jetzt vergleicht sie Veronas Werbung mit einer Sexworkerin aus St. Pauli. Mhm. What the hell? Warum ist sie so gerne am Slutshame auch? Also worum geht's ihr da? Was ist das für ein Schlagabtausch? Warum ist Alice Schwarze da so arrogant und überheblich?
Sie merkt ja irgendwie, dass Verona dagegen hält. Sie kann da quasi keine feministische Vorlesung abhalten und Verona nickt mit großen Augen, sondern die hält ja dagegen und die ist witzig und hat Sprüche und das Publikum lacht. Und ich glaube, sie sieht sich da gar nicht gerne, ja, dass ihr diese Überlegenheit oder dieser Wissensvorsprung, dieses Recht, was sie glaubt zu haben, dass ihr das genommen wird. Ich glaube, da.
Aber dann zieht man die Karte, dass du bist ja eigentlich quasi wie eine Prostituierte auf St. Pauli.
Das ist ja auch genauso platt. Da könnte Verona ja auch sagen, auf dem Niveau möchte ich gar nicht diskutieren.
Ja, eben. Also gerade hat sie noch gesagt, das Niveau sinkt und dann zieht sie diese Karte. Und da ist auch so, okay, wofür kämpfst du hier? Weil auch, also Sexworkerin quasi als Negativbeispiel nehmen, ist ja auch total problematisch.
Ja, das steckt ja so in diesem Ganzen drin. Also man weiß natürlich, wofür Alice Schwarzer ihr Leben lang gekämpft hat und auf die Straße gegangen ist, für Chancengleichheit und eben um Frauen nicht nur zu sexualisieren und als Hausfrau zu sehen, sondern als ebenbürtige Gesprächspartnerin, die alles erreichen können und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar, wo das in ihr wurzelt, aber dann kannst du halt nicht hingehen, wenn du dich als Feministin bezeichnest und andere Frauen, die vielleicht anders sind als du oder andere Teile der weiblichen Gesellschaft, halt komplett degradieren. Also dann haben wir keinen Feminismus. Also dann musst du schon irgendwie versuchen, alle mitzunehmen oder zumindest dich auf einem Niveau zu unterhalten, was jetzt nicht Verona so angreift.
Ja, also ich finde, man merkt, dass sie Verona total unterschätzt. Also dass sie die auch für dümmer hält, als sie ist. Das merkt man auch an einer Stelle, da sagt dann Alice Schwarzer irgendwie sowas in die Richtung, ja manchmal muss man auch aus seiner Haut rauskommen und mitkriegen, was so in der Welt passiert. Also wirft ihr irgendwie vor, dass sie nicht mitbekommt, was in der Welt gerade so los ist. Und darauf sagt Verona nur, ja, manchmal kann man aber auch dabei ein bisschen Haut zeigen und dabei gucken, was in der Welt passiert. Naja, also so diskutieren sie da vor sich hin, bis Verona ihr dann wirklich eigentlich eine sehr gute, und sehr konkrete Frage stellt.
Was ist an mir unemanzipiert?
Das Frauenbild, das sie darstellen.
Das ist das Frauenbild, das sie darstellen.
Das aus der Werbung ist. Sie spielen das Weibchen.
Ich bin doch ein Weibchen.
Ich bin auch ein Weibchen. Also so geht es wirklich die ganze Zeit. Sie wurden in dieser Sendung keine Freundin mehr, so viel kann ich sagen. Und Johannes Bekerner hat dann am Ende doch noch einen Satz rausgerungen bekommen.
Das Schöne bei so einer Sendung ist ja, dass man nach wie vor vorher nicht weiß, was nachher rauskommt. Ich bedanke mich sehr herzlich. Frau Schwarzer, Frau Feldbusch, danke für den Besuch.
So, also das war die Sendung und die zog natürlich ein großes Presseecho mit sich, wo beide sehr sexistisch besprochen wurden. Beim Stern gab es dann die Schlagzeile Duell der Fernsehzicken. Hallo? Hallo? Jedenfalls gab es dann danach noch ein Aufeinandertreffen der beiden durch einen Anruf der Regierung, die die beiden gebeten hat, eine Plakatkampagne zusammen zu gestalten. Da sollten sie jeweils auf ihre eigene Art und Weise bewerben, wie sie für Arbeitsplätze sorgen. Alice Schwarzer mit ihrer Zeitschrift Die Emma und Verona Poth war zu diesem Zeitpunkt Vorstandsvorsitzende der Verona Dreams AG und hat in mehreren hundert Filialen von Karstadt, Dessous und Sportmode vertrieben. Und dieses Aufeinandertreffen hat Verona auch nochmal bei Markus Lanz beschrieben.
Da das ein Anruf von der Regierung war, haben wir beide zugestimmt. Jetzt mussten wir ja beide in ein Studio für das Foto. Ja, das war spannend. Ich war damals schwanger. Ich habe meine Produkte mitgebracht, wie ausgemacht. Das wurde ja alles ganz genau überprüft und sie ihre. Und kaum standen wir da. Ich hatte ein schwarzes Kleid mit dem Bäuchlein und hielt meine Produkte, sie ihr Emma-Heft. Nee. Wenn die das da so hält, dann mache ich hier kein Foto. Und nicht die da, das bin bestimmt ich. Ich meine, die verstört sie denn, Frau Schwarzer? Sie haben ja Dessous in der Hand. Da meine ich, ja, ich verkaufe Dessous, Bademode und Sportwäsche. Da meine ich, sie verkaufen da auch ihr Emma-Heft. Nee, abgebrochen. Wieder alle weg, wieder alle vors Bild, wieder zurück, wieder dahin, wieder zurück. Und zum Schluss ist das Bild dann entstanden. Aber es war sehr, sehr kompliziert mit Frau Schwarzer. Sehr. Und sie war auch damals lange in der Maske, wenn ich das noch hinten dran kann.
Ja. Also dieses Plakat gab es dann tatsächlich, Team Arbeit für Deutschland, da sind wir uns einig. Guck mal, ich habe es ja auch mitgebracht, da kannst du es nochmal sehen. Da stehen sie jetzt nebeneinander, Alice Schwarzer mit der Emma in der Hand und Rona
mit dem BH.
Mit dem BH, das finde ich auch irgendwie iconic. Das war das Aufeinandertreffen der Giganten und ich glaube, wir können uns hier heute bei Too Many Taps darauf einigen, dass Frauen, egal ob cis oder trans, inter oder non-binär, sollten einfach alles anziehen, was sie dürfen, egal ob Pumps oder Kopftuch oder was auch immer.
Das muss man dazu sagen. Also wir haben jetzt viel über so Sachen wie Frauenbewegung geredet. Alles, was darüber hinaus, dazwischen und außerhalb ist, findet natürlich bei Alice Schwarzer nicht statt.
Nicht
beziehungsweise,
so wirklich, nee.
Wenn wir von Frauen reden, von Flinter, dann reden wir da von dem inkludierten Begriff, der alle einschließt. Und ja. Alice Schwarzer ist ja Transmenschen gegenüber nicht so aufgeschlossen zum Beispiel.
Und ich fand einfach interessant zu sehen an diesen Clips, wie hart Alice Schwarzer da mit anderen Frauen auch ins Gericht geht. Also teilweise härter als mit cis-männlichen Kollegen. Einfach weil sie die Regeln des Patriarchats irgendwie anders spielen, Dinge wie Schuhe empowern oder Begriffe reclaim wollen und das muss sie irgendwie alles immer bewerten und sich da so reinstellen und hat da dann so eine starke Meinung zu. Und wie gesagt, ich finde jetzt auch nicht, dass man als über 80-jährige Frau jetzt Ikimel irgendwie checken muss oder so. Das ist trotzdem irgendwie interessant, wie sie sich so dazu äußert und auch sich so, ja keine Ahnung, dazu berufen fühlt, das auch noch zu tun. Jedenfalls damit schließe ich diesen Tab zu diesem interessanten deutschen Medien- und Kulturgenre Alice Schwarzer React to junge Frauen und Jugendkultur.
Es ist ein total interessantes Thema, wo super viel drinsteckt und wo eigentlich in einer Podcast-Folge zu wenig Platz ist, so die Grundlagen von Feminismus irgendwie zu durchdenken oder womit man sich halt als weiblich gelesene Person irgendwie so tagtäglich.
Findest du das? Ich fand das einfach.
Auseinandersetzt.
Ich fand das heute total einfach.
Weißt du, was ich meine? Ich finde halt so,
natürlich.
Wir kritisieren sie dafür, dass sie da so hart ins Gericht geht mit jungen Frauen. Aber natürlich kann man jetzt auch nicht von der gesamten weiblich gelesenen Welt erwarten, dass sie so, wir ziehen ja alle an einem Strang und halten zusammen. Natürlich muss es auch in der weiblich gelesenen Gesellschaft unterschiedliche Meinungen und Dispute geben, die auch öffentlich ausgetragen werden. Aber hier, wenn es in so einem Bereich von Abwertungen geht, dann kann man das natürlich kritisieren, egal aus welcher Ecke es kommt, gegen junge Frauen. Das ist noch so ein Gedanke, den ich damit reingeben will. It's complicated to be a woman these days, Mega Rubitzki. Aber auch a lot of fun. Girls just wanna have fun am Ende des Tages.
Girls just wanna have fun.
Ja, Power-Take zum Schluss. Aber vielen Dank dafür. Denkwürdiger Fernsehmoment auf jeden Fall.
Richtig.
Und also, sie haben es immerhin geschafft, dass der Mann mal eine halbe Stunde gar nichts sagt. Ja, und damit sind wir mal wieder am Ende angekommen. Bei dieser Folge Too Many Taps in dieser Woche.
Die wir mit gewaschenen Füßen zugebracht haben. Füße im Gegensatz zu Benny Blanco.
Nächste Woche sind wir wieder da. Mal gucken, was dann alles so passiert. Das wissen wir ja vorher nicht.
Wissen wir ja immer nicht, in was für Taps wir jetzt unter der Woche so stolpern. Ja. Falls ihr Taps zu Hause habt, die ihr uns zuschicken wollt, dann könnt ihr das jederzeit gerne tun. Entweder an toomanytaps@ndr.de oder
an unsere Socials. Miguel R. aus A bist du und Caro Worps bin ich. Da findet ihr uns und könnt uns reinfolgen und Nachrichten schreiben und so weiter. Wir freuen uns über positive Bewertungen, 5 Sterne, ein Abonnement und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn gerne hört.
Und Kommentare auf Spotify.
Ja, die auch. Ein kleines Geschenk haben wir noch.
Ein kleines Bettopferl. Promo.
Ja. NDR Cross-Promo.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Wir empfehlen euch diese Woche mal wieder einen schönen News-Podcast. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Mit dem startet ihr jeden Morgen gut informiert und garantiert gut gelaunt in den Tag, obwohl ihr einen Nachrichten-Podcast hört. Denn die Hosts unterhalten sich locker über das, was wichtig ist und schauen pragmatisch und lösungsorientiert darauf, was das für uns bedeutet.
Außerdem kommen die Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands und bringen allein dadurch schon verschiedene Perspektiven ein. Hört doch gerne mal rein in 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Den Link wie immer in den Shownotes.
Cross-Promo Ende. Und nun zum Wetter. Das Wetter ist herrlich. Wir gehen jetzt mal raus.
Das Wetter ist schön. Hurra! Yippie!
Wir gehen jetzt raus mit Erdbeeren im Bauch und geschlossenen Tabs.
Ich habe Bauchschmerzen von der Sahne.
Hast du echt?
Ja. Ich wollte es nicht sagen. Ich hatte die ganze Zeit Bauchschmerzen.
Nein.
Ich bin wieder krank von den Erdbeeren geworden. Okay. Dann muss ich mal überlegen, was ich nächste Woche zur Belohnung esse, wenn ich
als
dann wieder.
Stangen.
Ja. Oh. Zwieback.
Ja.
Okay.
Na gut, ihr lieben Mäuse. So nennen wir euch ja immer.
Ja.
Das ist ja so unser Catchphrase.
Ja,
hallo, ihr lieben
wenn
Mäuse.
Wenn ihr es nicht hört, hinter eurem Rücken nennen wir euch immer.
Wir müssen
die
euch wieder
Mäuse.
Was aufnehmen für die Mäuse.
Ja, genau.
Okay.
Ja, bis dann.
Ja.
Tschüss.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many taps.